Herzlich willkommen zu einem weiteren Interview beim Pioneers of Education Online Symposium. Und heute bei mir zu Gast ist Mirjam Gerol. Herzlich willkommen.
Hallo, ich freue mich, dabei sein zu können.
Ja, danke, dass du es möglich gemacht hast. Und du bist Schulleiterin an einer kooperativen Gesamtschule in Pattensen, das ist südlich von Hannover. Und ihr seid eine Schule im Aufbruch.
Ja.
Und zum einen würde mich ja interessieren, was motiviert dich jetzt, in den Aufbruch zu gehen? Was heißt das für dich? Und dann auch zu schauen, was ist denn eure Entwicklungsarbeit? Wie ist denn bei euch, wie gelingt denn bei euch die Entwicklung? Wenn du uns da mal so einen Einblick geben könntest, das wäre super.
Also wir sind ja ein System von fast 1000 Schülern mit 100 Lehrern, haben alle Schulformen im Haus. Und ich bin damals 2015 Stellvertreterin dieser Schule geworden und habe irgendwann gedacht, irgendwie ist das System nicht so, wie ich mich das damals mal vorgestellt habe, warum ich Lehrerin werden wollte. Schüler unzufrieden, Lehrer unzufrieden, Eltern unzufrieden, und habe dann das Buch von Margit Rassfeld gelesen, Schule im Aufbruch, eine Anstiftung, hatte mein Mann mir damals geschenkt, und dann habe ich gedacht, okay, es geht auch anders. Und es war sehr konkret, wie es auch anders gehen könnte, dass man auch schnell ein Bild im Kopf hatte. Naja, und dann bin ich ja eine von vielen nur gewesen, und dann ging es natürlich los zu sagen, okay, erstmal müssen wir auf Schulleitungsebene ja einen Konsens haben, sich aufzumachen und überhaupt ja Einheit zu haben, warum wir das überhaupt machen wollen. Dann haben wir alle dieses Buch gelesen. Also ich glaube, im Endeffekt haben wir, glaube ich, 25 Mal dieses Buch gekauft und immer so weitergegeben. Und im ersten Schritt halt den Schulleitungsmitgliedern. Da waren wir uns relativ schnell einig, dass wir losgehen wollen. Uns war auch klar, so wohin wissen wir noch nicht genau. Aber diesen Veränderungsdrang zu sagen, eigentlich müsste Schule ganz anders sein. Also dieser Widerspruch zwischen, wie stellen sich Lehrer und auch Eltern und auch Kinder, wenn man sie befragt, eigentlich Schule vor, wenn man da mal wirklich alle Gruppen frei heraus reden lässt, dann kommt was ganz, ganz anderes raus als das, was wir eigentlich tagtäglich machen. Mhm. Also dieses starre Bildungssystem, was sich die letzten 100 Jahre entwickelt hat. Und ja, dann haben wir angefangen mit Eltern, mit Schülern, mit Kollegen. Wir haben uns Schulen angeguckt, ganz viele. Wir hatten Margit Rassfeld da mit ein paar Schülern, haben viele Vorträge gehabt und haben ganz, ganz viel im Kollegium über, was heißt es eigentlich, Schule zu gestalten, oder wie sollte eigentlich Bildung aussehen. Also es war erstmal doch eine ganze Zeit eine Diskussion, warum sich Bildung eigentlich verändern muss und was der Sinn von Bildung eigentlich ist.
Also ganz nochmal quasi die Basis klären, warum wir überhaupt Schule machen.
Ja, richtig, weil das geht im Alltag im Hamsterrad verloren. Also sich wieder mal klar zu machen, warum machen wir das eigentlich alles? Und was ist eigentlich auch das Bildungsziel? Und ja, wie sieht aber dann der Alltag aus im Erleben? Und dieser Widerspruch ist, glaube ich, ganz wichtig, weil das der Sinn für die Veränderung ist. Und wenn man keinen Sinn hat und nicht so eine Vision hat, wie man es eigentlich gerne hätte, dann warum sollte man losgehen? Mhm.
Und ihr habt dann euer Ziel gefunden und dann seid ihr losgegangen.
Ja, wir hatten im Endeffekt irgendwann so eine Idee, okay, so konkret die Punkte, mehr die Potenziale der Kinder ins Zentrum zu stellen. Ich habe dann mal auf dem Zeugnis der 9. Klasse geguckt, da standen irgendwie 16 Fächer drauf, und die Welt sind nicht 16 Fächer, also wirklich so Punkte ausgemacht, wo wir sagen, da machen wir tagtäglich eigentlich etwas, auch dieses im Gleichschrittmarsch, das gleiche Lernziel für alle. Wie können wir da noch besser werden, dass die Kinder individueller gefördert werden, gleichzeitig aber auch Teamkompetenzen haben? Wie können wir es als Schule ermöglichen, dass Kinder fürs Leben lernen? Wie können wir ihnen ermöglichen, dass sie den Fragen nachgehen, die sie wirklich interessieren? Das sind ganz häufig nicht unbedingt die gerade vom Kerncurriculum des Ministeriums vorgegeben sind für den Jahrgang, sondern was ganz anderes. Mhm. Und ja, diese Freiräume halt zu schaffen für diese Lernformate. Mhm. Ja. Und da haben wir an vielen Stellen einfach angefangen. Teilweise haben Kollegen auf Jahrgangsebene oder in einzelnen Klassen einfach mal was ausprobiert. Also wir haben dann sehr schnell so ein innovatives Milieu, das einfach ausprobiert wurde an verschiedenen Stellen. Also dieses, ich habe eine Idee und ich mache das einfach mal, das war dann relativ schnell. Und so geht das dann irgendwann überall los.
Eine Sache interessiert mich da ja sehr, weil ich glaube, wenn man so Lehrer wird und auch als Beamter, das Beamtentum bringt ja eine gewisse Sicherheit mit. Mhm. Man ist ja abgesichert, man ist Beamter auf Lebenszeit und so weiter. Und dann hast du ja gesagt, wir laufen da mal los, wir wissen noch nicht so genau, wohin. Das heißt ja, da ist ja Sicherheit. Wie seid ihr denn damit umgegangen?
Das ist ja sehr unterschiedlich, wie Menschen damit umgehen. Ne? Es gibt die, die sagen, super, los, ich probiere rum. Dann gibt es ganz viele, die erstmal so zuschauen, oh, was kommt denn da? Dann gibt es natürlich auch welche, die super Ängste entwickeln, die sagen, ich habe meine zwei Fächer studiert, ich möchte meine zwei Fächer unterrichten. Und das eigentlich auch die nächsten 30 Jahre. Also auch junge Kollegen, die gesagt haben, nee, also das so habe ich mir das nicht vorgestellt. Ja, und dann sind ganz viele Gespräche halt wichtig miteinander. Deswegen ist dieser Diskurs auch so wichtig, weil wenn man sich über den Sinn verständigt miteinander, es gibt welche, die sehen den Sinn nicht darin, das muss man auch ganz klar sagen. Es gibt welche, die sehen das nicht so, dass das eigentlich unser Ziel ist oder möchten zumindest, selbst wenn sie das Ziel sehen, beim Wie sind sie dann irgendwie raus. Mhm. Ja, manche sind dann auch gegangen. Also das ist dann so, dass man sich vielleicht dann auch trennt an der Stelle. Aber das sind wenige und ganz, ganz viele gehen mit in unterschiedlicher Geschwindigkeit halt. Ne? Also so ein bestehendes System kriegt man nicht in 24 Stunden einmal gekippt. Das ist ein ganz, ganz langer Prozess. Und ja, da muss jeder gucken, in welchem Tempo kann man halt mit. Und da kann man auch nicht die Erwartung halten, haben, dass alle sofort mitlaufen und Juhu schreien.
Wie lange seid ihr schon unterwegs jetzt?
Ja, schlussendlich ist es noch gar nicht so lange. Also ich glaube, ich habe nochmal eine Zeitleiste irgendwann gemacht. Initiiert ist es eigentlich erst so 2016.
Ah, und okay.
Also noch nicht so lange. Mhm. Aber schon relativ viel, wenn man dann guckt, passiert. Also den größten Schritt aus einer Diskussion haben wir dann eigentlich gemacht, indem wir jetzt den kompletten Jahrgang 5, der jetzt bei uns ist, konzeptionell ganz anders aufgestellt haben.
Was zum Beispiel? Erzähl doch mal.
Die haben jeden Tag eine Meilestunde, das ist meine Lernzeit, in der sie sowohl komplett ihren Fragen nachgehen können, was sie interessiert, oder sie können ihre Sachen aufräumen oder sie arbeiten was nach, weil sie halt woanders mal unkonzentriert waren oder das können sie selbst entscheiden, was sie in diesen Lernzeiten machen. Sie arbeiten in den Hauptfächern auf, wir bieten 5 Niveaustufen an, die die Kinder wählen können, bis zum Expertenniveau, aber auch für die ganz schwachen Schüler, die einen Förderstatus haben. Aber sie lernen in einem Raum tatsächlich.
Das heißt, alle Schulformen zusammen in einem Raum?
Ja, das heißt, wir haben schulzweigübergreifende Klassen gebildet, das darf man als KGS. Sie werden trotzdem den Schulzweigen entsprechend angemeldet und auch benotet auf dem Niveau. Aber die Erwartungshaltung ist halt an jedes Kind eine andere. Mhm. Also müssen halt für eine 1 unterschiedliche Sachen machen, tatsächlich. Und die Kinder nehmen dann die Unterschiede gar nicht so sehr wahr, tatsächlich. Das ist das, was wir zurückgespiegelt bekommen haben. Die haben das verstanden, dass das so ist, und dann war das für die aber auch erledigt. Die denken noch viel weniger darüber nach als wir. Ja, dann was haben wir noch? Wir haben freitags die Feedback-Gespräche, dass beide Lehrer mit drin sind und mit den Kindern sprechen, dass jedes Kind einmal die Woche wenigstens Zeit hat, ein paar Minuten bei einer Lehrkraft zu gucken, was war die Woche. Dann haben wir alle 2 Wochen eine Jahrgangsversammlung am Freitag, die auch fest vorgegeben ist, wo eine Lobkultur drin ist. Und das richtet immer eine Klasse für den ganzen Jahrgang aus. Wir haben die Naturwissenschaften zusammengelegt und die Gesellschaftswissenschaften zusammengelegt. Der Ästhetikbereich ist auch zusammengelegt, also Textil, Werken, Musik, Kunst, darstellendes Spiel. Und da probieren die sich halt aus. Im fünften Jahrgang können wir das, dass die halt durch alle Fächer durchlaufen, aber halt 4 Stunden die Woche dann und nicht nur so kurz, und aber dann sehr intensiv, um was zu machen. Ja, das sind so die Hauptpunkte, die wir erstmal im Jahrgang 5 dann geändert haben. Und das ist natürlich schon ein großer Schritt, einmal den ganzen Jahrgang anders zu gestalten, pädagogisch.
Das heißt, wahrscheinlich arbeitet ihr auch im Team zusammen, und wie
sieht es genau
aus? Noten?
Ja, da kommen wir nicht raus als Schule. Also das ist einfach per Gesetz vorgegeben. Aber es ist ja die Haltung dahinter, die eigentlich entscheidend ist. Also die Haltung dahinter, die Kinder individuell zu betrachten, und ihnen trotzdem ja auch wöchentlich eine ganz andere Art von Feedback zu geben. Aber es ist tatsächlich das, was das betrifft, also außer für die Kinder mit einem Förderschwerpunkt, da können wir Lernentwicklungsberichte schreiben, aber die anderen nicht. Das.
Und was ist eure Erfahrung bisher? Also wenn wir jetzt mal schauen, wie Entwicklung gelingt, habt ihr denn jetzt das Gefühl, durch die Art und Weise, wie ihr jetzt umstellt, dass ihr andere Formate anbietet, verzahntere Strukturen, wahrscheinlich auch Teams, die da zusammenarbeiten? Was hat das für Effekte auf euren Alltag?
Also die Kollegen sind noch viel, viel mehr im Austausch miteinander. Wir haben viel mehr die Beziehungsebene ins Zentrum gestellt zwischen Lehrer untereinander, aber auch natürlich logischerweise zu den Schülern. Auch die Eltern spielen eine riesengroße Rolle mittlerweile. Also auch auf der Ebene hat sehr, sehr viel stattgefunden. Auch die müssen ganz dringend bei allen Entwicklungsschritten mitgenommen werden. Die darf man auf keinen Fall vergessen. Und ja, also dieser Umgang miteinander oder auch dieses Vertrauen zueinander ist, glaube ich, ein ganz anderes geworden. Also ich gebe mal ein Beispiel, als es jetzt darum ging, dass Eltern sich ja manchmal auch nicht vorstellen können, wie sowas funktioniert, dann haben wir halt gesagt, ja, dann kommen Sie doch einfach in den Unterricht. Und es war für alle Kollegen vollkommen in Ordnung, dass auf einmal Eltern mit in den Unterricht kommen. Also das ist ja auch etwas, wo man denkt, ja, das haben aber Lehrer eigentlich nicht so gerne, aber dazu sagen, nein, also das muss auch miteinander verstanden werden und da muss man sich öffnen an der Stelle. Ja. Und wir haben auch andere Räumlichkeiten geschaffen für den fünften Jahrgang. Also wir haben eine Lernlandschaft, wo auch eine Couch-Ecke ist, wo sie aber auch Einzeltische haben oder Gruppentische, wo auch Blumen drin stehen. Die Klassenräume haben wir auch anders ausgestattet. Das heißt, da sind teilweise Hockeys, wo man auch drauf wackeln kann. Die sind ja noch sehr klein. Und dieses auf dem Stuhl sitzen 8 Stunden am Tag ist auch nicht gerade förderlich. Also da auch altersgerechter zu arbeiten als weiterführende Schule. Auch Sitzgelegenheiten oder Sitzmatten, dass sie sich auf den Boden legen können oder an die Wand lehnen können. Ja, also ganz viel da auch einfach dieser Altersgruppe noch gerechter zu werden.
Das heißt, jetzt ohne großen Umbau zu machen, einfach zu gucken, was geht.
Ja, na klar, genau. Also können ja jetzt nicht, wir sind auch neu gebaut. Also wir können da jetzt wahrscheinlich nicht die nächsten 30 Jahre irgendwie was am Gebäude ändern. Und jetzt muss man halt tatsächlich das dann einfach, das sind Kleinigkeiten, mit denen man das anpassen kann. Da hat dann unser Förderverein wirklich viel Geld in die Hand genommen und gesagt, okay, hier Jahrgang 5, die Klassenlehrer bekommen Betrag X und können damit ihre Klassenräume anders einrichten. Und das macht denen dann auch Spaß. Die waren dann halt in den Sommerferien, kamen mit einer riesen Autos voller Sachen auf einmal angefahren. Das macht denen dann auch Spaß, ne?
Dass sie mitgestaltet.
Ja, natürlich, genau. Also im Endeffekt hat diese Lehrergruppe diesen Jahrgang geplant. Das ist ihr Konzept. Also von der Bezeichnung, klar hat die Schulleitung und die Fachbereichsleiter, also die mittlere Ebene, ganz viel mitgeplant und man hat das gemeinsam gemacht, aber schlussendlich, Details haben sie selber gemacht.
Die Eltern, wie haben die reagiert auf die verschiedene Veränderungen?
Ja, also man muss jetzt ja unterscheiden, erstmal die Eltern, die schon im System drin sind und die, die neu kommen. Die im System drin sind, die haben ja jetzt in den höheren Jahrgängen, sind es ja einzelne Elemente. Also natürlich ist es schon so, als gesamte Schule, dass viel mehr selbstständiges Arbeiten auf einmal wird oder Projektunterrichte ganz viel stattfinden. Und das tragen die super gut mit, auch Pulsarwochen in der Oberstufe oder jetzt das Fach Herausforderung, was wir einführen, dass der kommende Jahrgang 9 komplett auf Herausforderungen geht. Da war ja auch ein Elternabend oder Projekttage im Profilbereich, die 4-stündig am Stück sind, Jahrgang 19. Sowas haben wir auch alles mitentwickelt in den letzten 4 Jahren. Aber es sind dann auch nur die Elternvertreter. Also man hat ja auch nicht immer alle 1000 Eltern greifbar. Das ist ja auch nochmal ein Unterschied. Aber trotzdem versuchen wir ganz, ganz viel auch jetzt über eine Sozialpädagogin, die einen Schwerpunkt Elternarbeit hat, da ganz viel mitzunehmen, zu initiieren. Haben in einzelnen Klassen schon mal ganz viel Elternarbeit gemacht, die dann auch sprechen können darüber, dass das funktioniert. Also bevor wir den ganzen Jahrgang umgestellt haben, haben wir in einzelnen Klassen die letzten 3 Jahre schon anders gearbeitet. Und diese Eltern mit den Kindern, die konnten es dann vorstellen. Also die konnten dann das ist überhaupt das Beste, was man machen kann, ist generell, wenn Eltern zu Eltern sprechen. Und das kann man dann ganz, man muss halt so eine kleine Insel schaffen, wo was ausprobiert wird und die können dann berichten den anderen. Und dann kann man in größere Strukturen kommen. Aber erstmal einen kleinen Anfang, also im bestehenden System. Ich glaube, wenn man ein System komplett neu aufbaut, ist es was anderes. Aber wenn man ein bestehendes System transformieren will, dann muss man an einzelnen Stellen klein erstmal anfangen.
Ich würde gerne nochmal nachfragen, weil nicht alle wissen, was Herausforderung ist.
Ne? Ja.
Es ist ja schon so Jargon, man geht dann auf Herausforderung. Das wissen immer noch nicht alle. Würdest du dazu nochmal was sagen? Was genau macht ihr da?
Genau, also unser 8. Jahrgang, das sind glaube ich 120 Kinder, gehen nächstes Jahr im September für 17 Tage insgesamt auf eine selbstgewählte Herausforderung. Die fangen jetzt an im 2. Halbjahr von 8. Gestern hat es angefangen sozusagen, dass sie das planen. Sie gehen in eigene Gruppen. Sie können aber auch eine einzelne Herausforderung machen. Und das kann sein, dass sie ein Buch schreiben gehen, dass sie wandern gehen über die Alpen, dass sie mit dem Fahrrad nach Berlin fahren oder sonst irgendwas. Wichtig ist, dass es nicht Lehrer begleitet, sondern das sind Studenten, Erzieher und so weiter, die Gruppe begleiten, die eher coachen. Und wenn die 3 Wochen in die falsche Richtung laufen, dann tun sie das. Ja, und die Herausforderung ist halt allein, das hat der eine Schüler von einer anderen Schule schon so schön gesagt, mal einfach 3 Wochen allein mit 15-Jährigen von A nach B zu kommen, sich selber zu ernähren, das Ganze mit relativ wenig Geld, also 130 Euro, also das ist schon eine Herausforderung an sich, das durchzuhalten, auch wenn es regnet. Ja, und jedes Kind hat halt eine andere Herausforderung. Für manche sind soziale Herausforderungen wichtig, für andere sind es körperliche Herausforderungen, andere brauchen kognitive Herausforderungen. Und da eben zu gucken, was brauchen die Kinder? Sie müssen bei uns auch begründen, mit einer Jury aus Eltern, Lehrern und anderen Kindern, warum das für sie eine Herausforderung ist. Damit man hinterher auch gucken kann, was haben sie für sich da mitgenommen, ne?
Also jemand, der ein Supersportler ist und der sagt, meine Herausforderung ist, mit dem Fahrrad nach Berlin zu fahren, wo du dann denkst, so, ja.
Ja, das ist eigentlich nicht die Begründung. Da müsste dann wahrscheinlich schon noch genauer hingeschaut werden und gefragt werden, okay, was sind denn das noch für Sachen, die du da lernst und was kannst du davon schon und was kannst du davon vielleicht noch nicht so gut. Also gestern haben die angefangen, erstmal sich mit ihren eigenen Stärken zu beschäftigen, was für Kinder mit 13, 14 auch erstmal eine Frage ist. Ne? Was kann ich eigentlich gut? Oder sich das auch von anderen, sollen jetzt auch Interviews führen in der Familie und bei Freunden, die einem das überhaupt erstmal selber sagen. Dass man jemanden mal fragt, was kann ich denn eigentlich gut? Also auf der Ebene findet dann auch ganz viel statt. Und das war zum Beispiel so, nachdem wir, dafür braucht man ja Beschlüsse auf Gesamtkonferenzen, da kann ja nicht einfach irgendwer sagen, das machen wir jetzt. Und das war nach all dieser Diskussion, ist das tatsächlich ohne Gegenstimmen durchgegangen, relativ schnell.
Okay.
Also, ne, man kann jetzt ja auch sagen, oh Gott, die fehlen 3 Wochen in der Schule, um Himmels Willen. Aber es war sowohl den Eltern als auch den Schülern und den Lehrern sofort klar, was für einen Mehrwert das einfach hat für die Kinder. Also dieses Lernen im Leben, Umgang mit Frustration, etwas zu Ende bringen. Bei uns müssen sie auch ohne Handy los. Allein das ist auch schon nochmal eine Erfahrung, dann ist es eigentlich nochmal 17 Tage ohne Smartphone Also allein das ist ja schon, glaube ich, eine Herausforderung. Das wäre es für uns, glaube ich, mittlerweile auch, da 17 Tage ohne Internet auszukommen. Bin gespannt, was Sie erzählen, wenn Sie wiederkommen.
Das ist jetzt das erste Mal, nie.
Ja, das ist jetzt der erste Jahrgang.
Ah, wow. Ja. Ihr seid also mittendrin.
Wir sind mittendrin, ja.
Was gibt es denn für Herausforderungen oder so Schwierigkeiten und was befähigt dich denn dann, wenn es schwierig wird, dran zu bleiben?
Also Hindernisse sind auf jeden Fall ja eigentlich diese sehr starren Vorgaben aus der Behörde und Kultusministerium. Also wenn man sich anguckt, wo ja eigentlich ziemlich genau drin steht, was wir in welcher Zeit wie zu tun haben. Auf der anderen Seite, wenn man sich dann mal anschaut, was eigentlich unser Bildungsauftrag ist, der ist wunderschön. Da steht nämlich nicht ein einziges Fach drin, sondern da steht Umwelt drin, da steht Demokratie drin, da steht Persönlichkeitsentwicklung drin. Und wenn man sich den nimmt als oberstes Ziel, was wir eigentlich haben, dann muss man halt einfach auch mal die Graubereiche ausschöpfen. Also so ein paar Sachen sind ja nicht definiert, beziehungsweise wenn man dann guckt in den Kerncurricula, wo ja auch ganz viel zu Kompetenzen immer steht und man sagt, okay, die inhaltlichen machen wir immer, was ist denn mit all diesen anderen Kompetenzen, die nicht inhaltsbezogen sind? Die fallen immer hinten runter. Also da zu gucken, okay, wo kann man auch mal andere Schwerpunkte jetzt setzen? Und sich auch klar zu machen, es entscheidet sich nicht in Klasse 5, ob das Kind inhaltlich ein Abitur machen wird in Physik oder nicht. Mhm. Ja, also auch da vielleicht wieder ein bisschen entspannter zu werden, ne? Also oder so diese einzelne Stunde eines Faches, die manchmal so hochgehängt wird, als ob da jetzt alles Entscheidende passiert, das tut es nämlich nicht, und sich da wieder so ein bisschen frei zu machen. Oder halt zu gucken, wenn die gerade nicht lernen können, aus was für einem Grund auch immer, dann ist es ja auch nicht sinnvoll, es einfach weiterzumachen. Mhm. Weil ich dann Haken hinterm Kerncurriculum machen kann. Ne? Wie gesagt, ja, habe ich unterrichtet und weiß ganz genau, dass es links rein, rechts rausgegangen ist. Dann habe ich zwar ein schönes Gewissen als Lehrer und kann sagen, steht hier in der Mappe, habe ich gemacht. Aber schlussendlich, wenn ich ehrlich zu mir selbst bin, weiß ich, ist es nicht angekommen, weil es zu schnell war oder weil es der falsche Zugang war. Jedenfalls für ein paar Kinder.
Woher kommt es, dass wir auch so ehrlich zu uns selbst sind, dass wir Dinge machen? Was glaubst du denn, woran liegt es denn, dass man so Dinge abhakt und vergisst, also wie nicht wahrnimmt, was eigentlich gerade jetzt ist? Was glaubst du denn, woher das kommt?
Naja, im schlimmsten Fall kann man sagen, wir sind ja selber so sozialisiert worden. Ne? Also wir haben das ja selber erlebt in der Schulzeit, dass es wichtig ist, Dinge abzuhaken und das zu erfüllen, was man jetzt darüber geschoben bekommt, und angepasst zu sein, das halt abzuarbeiten. Ich glaube, dass wir da schon natürlich so sozialisiert sind, auch nicht auszubrechen. Mhm. Und da so diesen, sage ich mal, bei jedem Einzelnen, das, was da vielleicht auch unterdrückt wurde über Jahre, weil das heißt, oh, dann ist man nicht angepasst, das mal wieder zu wecken, auch zum Leben zu erwecken bei den Erwachsenen wieder. Darüber kann man eine Wahnsinnsenergie freisetzen. Weil wenn ich dann halt sage, in der Hauptschulklasse da kommt es jetzt gerade nicht auf den Inhalt an, die müssen sich als Gruppe finden, da geht es gerade um ganz andere Fragestellungen bei denen. Das ist viel wichtiger, macht doch was, was die interessiert. In dem Fach machen sie eh gerade keinen Abschluss. Mhm. Ja, sich da mal wieder ein bisschen frei zu machen und zu sagen, die Freiheit kann ich mir auch nehmen. Das kann ich auch begründen. Mhm. Ja. Ja. Also so den Widerstand gegen das auch mal zu wecken. Weil ich meine, wenn man sagt, ja, das System ist so, dann geben wir als Erwachsene dem System die Schuld. Ja, wir müssen das machen. Ich meine, so ein Standardsatz von Lehrern ist ja, ja, ich finde das Thema auch blöd, aber wir müssen das jetzt machen. Ja, was lebt man denn da vor? Ja, wir wissen, dass es blöd ist, dass es unsinnig ist, braucht man später nicht, und wir machen das jetzt trotzdem. Also das leben wir dann vor, und da eben wieder so ein bisschen freier zu werden selber und zu sagen, nee, wenn etwas unsinnig ist, dann mache ich das auch nicht. Mhm. Weil das ist so, klar müssen die einen Abschluss machen, aber da, wo ich gucken kann, da ist es jetzt für die Gruppe vielleicht wichtiger, was anderes zu machen.
Mhm. Wie macht man denn Kollegen wieder lebendiger? Wie macht ihr denn das?
Ja, gute Frage. Also ich glaube, das hat sie auf jeden Fall lebendiger gemacht. Wir haben sie losgeschickt an ganz viele, viele Schulen in Deutschland. über Max Brauer, Gymnasium Alsdorf, ESBZ, Glocksee-Schule Hannover, Montessori-Schulen, also alles Mögliche, sich einfach mal was anzuschauen. Und dann kamen die schon mit sehr viel Elan wieder. Da mussten wir jetzt gar nicht groß was machen. Und diese Sehnsucht geweckt mit dem, wie, also dieser Schritt zu sagen, wie wäre eigentlich eine Schule, wenn wir komplett frei von Vorgaben sie machen würden? Wie würde sie aussehen? Also so eine Vision aufzubauen und dann diesen Kontrast zu setzen, was machen wir gerade? Und dann zu gucken, okay, wie kommen wir dahin? Wie machen das andere? Es gibt ja andere Bilder, die sind ja da. Und dann mit diesen Ideen wiederzukommen und dann muss man halt seinen eigenen Weg entwickeln als Schüler. Mhm. Also man kann ja jetzt nicht sagen, wir kopieren das, das funktioniert ja nicht. Also das muss man muss ja wirklich als Schule das selbst entwickeln, was jetzt der Weg ist.
Also quasi Inspiration und dann aber gucken, was ist unser eigener Weg darin.
Richtig, genau. Inspiration und dann selber eigene Prototypen entwickeln und ausprobieren. Ja.
Na, du hast ja eben schon gesagt, ob das jetzt die eine Stunde mehr in dem Fach ist oder nicht, das ist wahrscheinlich nicht so ausschlaggebend für das spätere Leben.
Ja.
Was sind denn die Kompetenzen, die euch wichtig sind zu vermitteln? Also welche und was sind so aus deiner Sicht Zukunftskompetenzen, wenn wir jetzt mal auf die Gesellschaft schauen, wo wir uns reinentwickeln? Was sollten denn Schüler auf jeden Fall in ihrer Schulzeit mitnehmen an Kompetenzen?
Ja, also ich glaube, was sie auf jeden Fall lernen müssen, ist zu handeln. Also ich glaube, dass man ins Handeln kommt, dass man selbst gestalten kann, dass man ja teamfähig ist. Ich glaube, Teamfähigkeit ist zukünftig das Allerwichtigste überhaupt, miteinander zu arbeiten, auch unter, also Vielfalt nicht nur als Herausforderung zu sehen, sondern wirklich auch gestalten zu können. Da mutig zu sein, aber auch ein gewisses Zuvertrauen in die Zukunft haben. Und das macht man, glaube ich, indem man merkt, hey, ich kann das mitgestalten, was passiert, sowohl in der Schule als auch vielleicht im näheren Umfeld. Wir arbeiten da ganz viel mit der Kommune tatsächlich zusammen. Ich sage mal, Demokratie lernt man nicht auf dem Arbeitsblatt. Das muss man erleben und gestalten. Und das kann man auch nicht nur in einem Planspiel im Politikunterricht machen, das ist auch schon wieder gestellt, sondern das muss zum Beispiel jetzt mit dem Jugendparlament haben wir, da sind ganz viele Schüler drin. Also es muss richtig aktiv vor Ort gelebt werden, sich miteinander verzahnen, um solche Kompetenzen zu lernen. Das ist, glaube ich, so das Wichtigste. Und na klar, es sagt immer so, ist der Inhalt denn gar nicht mehr wichtig? Das wird dann ja immer vorgeworfen. Na klar ist der wichtig, aber ich glaube, es ist auch viel wichtiger, über sich selbst zu wissen, wie ich mir Inhalte aneigne. Also wie kann ich meine, wir sind in der Digitalisierung, das kann man jetzt finden, wie man will, der Welt, die ist da. Das heißt, das Wissen ist erhältlich und zwar zu allem in Form von YouTube-Videos, in Form von Artikeln und so weiter, sondern die Kompetenz ist ja dann eigentlich, okay, hier ist das Thema, wie nähere ich mich so einem Thema, wie kriege ich die ganze Information, wie kriege ich das verdichtet, wie kriege ich das auch bewertet, was ich da lese. Das ist ja das, was eigentlich wichtig ist in Zukunft, weil das Wissen ist ja verfügbar mittlerweile. Also ich brauche den Lehrer ja nicht mehr, um zu erklären, wie man jetzt eine Ableitung bildet in Mathematik. Da gibt es ganz tolle YouTube-Videos zu. Ja, also
wir haben ja hier auch den Salman Khan interviewt von der Khan Academy. Da gibt es ja quasi den kompletten Schulstoff.
Ja. Der ist da, genau. Und die eigentliche Kompetenz ist ja, sich zu strukturieren oder die Aufgabe des Lehrers ist, die Inhalte so zu strukturieren oder die Kinder nach und nach dahin zu kriegen, dass sie mit einem völlig freien Thema sich Sachen selbst aneignen können. Aber da muss man ja erstmal mit Strukturen hin, die immer freier werden nach oben hin. Ne?
Macht ihr dann Fortbildung für eure Lehrkräfte oder beziehungsweise was sich daran anschließt, jetzt haben wir über die Kompetenzen der Schüler gesprochen. Mhm. Ich würde mal behaupten, dass wir durch unser Studium nicht optimal auf die Ausbildung solcher Kompetenzen vorbereitet sind. Was bräuchte es denn in der Lehramtsausbildung oder Weiterbildung, damit wir das auch so machen können, wie du das gerade beschrieben hast?
Ja, ich sage ja, also man studiert ja eigentlich zwei Fächer und nicht den Beruf Lehrer. Also ich glaube, da ist schon der erste Fehler, ja, dass man Fächer studiert, die so ins Detail gehen an der Universität, die für den schulischen Kontext gar nicht nötig sind. Jedenfalls nicht in dem prozentualen Anteil. Also gerade wenn man das gymnasiale Lehramt nimmt, das sind ja abgeschwächte Masterstudiengänge. Aber da ist wenig Zeit für Pädagogik, da ist wenig Zeit, überhaupt sich auch mal verschiedene Schulen anzuschauen. Da wird sehr wenig auf der Reflexionsebene gearbeitet. Da macht man ja im Endeffekt zwei Fachstudiengänge. Und dann steht man auf einmal vor Kindern. Überspitzt gesagt ist das ja so. Und dann stehen die da und die haben eine ganz andere Idee, was sie gerade machen, aber bestimmt nicht Physik oder so. Und da sind, glaube ich, riesengroße Widersprüche, beziehungsweise die Kompetenz, die sie eigentlich brauchen, ist, wie gehe ich in Beziehung zu Kindern und Jugendlichen? Das ist ja die Kernkompetenz. Also wie kann ich als Mensch diese kleinen oder auch größeren Menschen motivieren, sich mit Inhalten zu beschäftigen? Was sind ihre Bedürfnisse? Welche Lerntypen gibt es? Wie kann ich mit einer Gruppe, wo ganz Leistungsschwache sind und ganz Leistungsstarke oder auch verschiedene Altersgruppen, wie können die gemeinsam lernen? Also das wird ja gar nicht angedacht. Also in meinem Studiengang war es gar nicht Thema, muss ich ganz ehrlich sagen.
Und was macht ihr jetzt mit euren Kollegen? Also gibt es dann Kollegen, die sagen, Mensch, jetzt machen wir hier ein neues System, ich finde es ja irgendwie ganz klasse, aber irgendwie fehlt mir noch so ein bisschen Handwerkszeug, ich komme damit wirklich gut zurecht.
Genau, also ich sage ja, also das, was ich von den Kollegen erwarte, das formuliere ich auch so, ist nicht, dass sie es können, woher, also das kann man nicht erwarten, aber dass sie offen sind, es sich anzueignen. Also diese Haltung der Lehrkräfte, sich weiterentwickeln zu müssen und weiterentwickeln zu wollen, die muss halt da sein. Und dann gibt es die verschiedensten Möglichkeiten, ne? Über die Kollegen, die schon einfach ausprobiert haben, also ganz viel übers Team. Dann kann man sich ja selber als Lehrer auch ganz viel anlesen. Es gibt auch ganz viele tolle Sachen im Internet, die man sich dazu also auch selber das zu nutzen, dass da ganz, 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 ganz viel Wissen ist über Flipped Classroom Prinzip oder so. Das habe ich dann ja auch gemacht, also einfach mal selber zu lesen, um selber sich weiterzuentwickeln. Wir verschicken über die Schulleitungs-News immer Bildungsartikel oder Links zu solchen Sachen jede Woche ins Kollegium. Und wenn sich es nur drei anschauen und mal mit beschäftigen, ist ja auch schon. Dann natürlich im Bereich der Fortbildung. Also es braucht sehr, 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 sehr viel Fortbildung. Das braucht einfach wahnsinnig viel Zeit auch. Und diese Zeit räumen wir auch ein, sich dort weiterzuentwickeln. Und das miteinander, ja, auch miteinander Unterricht zu planen, auszuprobieren und hinterher weiterzuentwickeln. Also diese Einheiten. Man kann ja nicht einen Lehrer fünf Niveaustufen planen lassen. Das ist ja Wahnsinn. Ja, und da auch die Erfahrung selber zu machen, dass das im Team super gut geht. Ja, das ist, glaube ich, so. Aber im Grundsatz ist es erstmal eine Haltung. Und dann geht eigentlich alles, wenn man erstmal will. Ja.
Sehr schön. Hört sich an wie eine Schule in Bewegung.
Ja. In Bewegung sind wir auf jeden Fall.
Ja. Wenn du mal schaust, vielleicht so ein Beispiel aus der Praxis, wo du das Gefühl hast, wow, wir sind auf dem richtigen Weg. Vielleicht fällt dir eine Geschichte ein oder was sich so in der letzten Zeit, wo dich mal was berührt oder bewegt hat. Ich glaube, wenn man so wenig Bilder hat von dem, was so da kommt, also Otto Schama hat es mal beschrieben, uns fehlt das Narrativ. Ja? Wir kennen Geschichten noch nicht von der neuen Schule und es ist gut, wenn wir uns viele Geschichten erzählen, wo man irgendwie so das Gefühl hat, ah ja, darum geht's oder ah, okay, ah ja, und das hätte ich vielleicht auch gern.
Ja, also wenn man Kindern Zeit und Freiheit gibt und sie wieder so frei ihnen Zeit gibt für das, was sie wirklich interessiert und sie das selber gestalten können. Also wir haben ja, wie gesagt, im Jahrgang 9-10 Profilkurse eingerichtet, 4 Stunden am Stück. Und einer dieser Kurse ist der Global Goal Kurs. Die haben auch mittlerweile einen eigenen Instagram-Account und sind im Endeffekt 20 Kinder im Alter 15, 16, die in den letzten 2-3 Jahren unfassbar viel selber gestemmt haben. Das geht über den Aufbau eines Schulwaldes. Also es haben Kinder geplant. Also die Kinder haben mit der Stiftung Zukunft Wald Kontakt aufgenommen, die haben einen riesen Pflanztag gemacht. 1000 Kinder haben die Elternbriefe geschrieben, haben organisiert, dass da 1000 Brötchen sind, die gegessen werden können, haben da Geld dafür aufgetrieben mit, haben die Abrechnung gemacht, haben auch gemerkt, oh, was bedeutet das denn alles? Die Politiker eingeladen, all das. Dann haben welche Blühwiesen für Bienen selber gepflanzt, das war ihnen ganz wichtig, haben selber mit dem Gärtner Kontakt aufgenommen. Oder sie wollten, dass der Schulwald erweitert wurde, dann saßen die abends mit in einer Stadtratssitzung, um halt zu sagen, warum dieser Schulwald noch größer werden muss. Wenn man dann erlebt, oder dann hat sich das verselbstständigt, auf einmal schlage ich die Zeitung auf und sehe, okay, meine Schüler saßen im Stadtpark und haben mit Bienen, hatten halt so Kostüme eigentlich mehr oder weniger an und haben Insektenhotels gebaut. Ja, das ist alles aus diesem Unterricht an einem Sonntag. Oder sie saßen dann mit im Rewe-Center und haben da mit den Landfrauen zusammen so Packungen verteilt für Bienen. Also, und da gibt es ganz, ganz viele Beispiele. Oder einen Schulgarten aufgebaut oder die Jungs haben für eine indische Schule Pfandflaschen gesammelt, haben selber Boxen gebaut, bei Obi als Sponsor gefunden. Also die machen, also das ist total irre, was die für eine Dynamik entwickeln oder was so wenig Kinder alles an Auswirkungen haben können in der Schule und im Umfeld. Und das waren jetzt 20. Also man stelle sich mal vor, alle 1000 machen das jede Woche 4 Stunden, was da möglich ist. Und das ist einfach total toll zu sehen, auch wie die Lehrer dann damit umgehen und immer mehr so jetzt einfach die Kinder auch machen lassen. Also wirklich in freie, also dieses Zutrauen und weg von, ich als Lehrer biete ein Projekt an, was mich interessiert, sondern das mal umzudrehen. Die Kinder überlegen sich komplett irgendetwas. Ja, und die arbeiten ja auch total anders, ne? Also muss man ja als Erwachsene auch erstmal aushalten, dass die halt mit manchen Informationen sehr spät oder so eine ganz andere Art von Arbeiten auch miteinander haben. Ne? Das mit denen zu sprechen und zu reflektieren, das auch zuzulassen oder es auszuhalten, wenn Sachen schief gehen, was ja vollkommen in Ordnung ist. Mhm. Aber es ist irre, was die echt bewegen können. Und eine andere Gruppe hat dann als klein, also es war eher ein kleineres Projekt dieses Kurses, die wollten unbedingt Obdachlosen Lunchpakete packen und hatten noch Jacken organisiert. Und dann sind wir da zusammen hingefahren nach Hannover und die hatten wirklich 20 dicke Winterjacken. Und dann standen wir da am Hauptbahnhof. Ja, was machen wir denn jetzt? Ich sage, naja, ihr müsst die schon ansprechen. Also, ne? Und dann sind die in Gespräche gekommen und kamen wieder und haben erzählt, boah, die feiern sogar auch Weihnachten und wir konnten uns richtig gut mit denen unterhalten. Also solche Sachen zu ermöglichen aus dem Schulkontext heraus, glaube ich, total wichtig. Oder eine Kollegin hat jetzt erzählt, die geht jede Woche mit ihrem Kurs ins Altenheim, ins Seniorenheim. Das ist auch Jahrgang 19, Gesundheit und Soziales. Und die haben dann halt mit den alten Menschen, die nicht Besuch kriegen oder so, haben die Weihnachten gefeiert. Für die hatten die Pakete gepackt, hatten mit denen gebacken und alles. Sie hat gesagt, das war so rührend, wie diese 15-, 16-Jährigen mit diesen alten Menschen, die vollkommen baff waren, weil natürlich haben sie sowas nicht erwartet, ne? Die das dann mit denen gemacht haben. Also ich glaube, das ist total wichtig, diese Erfahrungen oder diese Begegnungen zu ermöglichen und diesen Freiraum zu geben. Weil dabei lernen die ja auch ganz, 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 ganz viel.
Ja. Darf ich nochmal nachfragen, das ist jetzt die Zeit, wo diese Projekte jetzt entstehen, das ist jetzt Fach oder das ist so ein Nachmittag, ein Projektunterricht?
Nein, das ist ganz normaler Pflichtunterricht tatsächlich. Also wir haben...
Du hast gesagt, das ist ein Kurs, Global Goals.
Das richtig, genau.
Aber das ist, genau. Erzähl doch nochmal, wie ist das denn von der Struktur? Das interessiert mich gerade.
Also wir haben... In den Gesamtschulen, also in kooperativen Gesamtschulen, haben wir Profilstundentafeln. Das heißt, es ist vorgesehen schon, tatsächlich, da ist auch die Zone, wo vollkommen frei ist, wo steht, da sollen keine anderen Fachinhalte sein, sondern da sollen Profile ausgestärkt sein. Also die Klassiker sind jetzt naturwissenschaftliche Profile, bilinguale Profile, wo eigentlich dann wieder doch irgendwie normaler Unterricht stattfindet, weil Lehrer dann ja häufig da, wo sie Freiheiten haben, sie selber nicht mehr nutzen können.
Ja, sehr interessant.
Ja, eine häufige Idee von Kollegen in solchen Profilkursen war früher, wir schreiben uns selber einen Plan, was wir da machen. Und ich habe dann gesagt, ja, aber jetzt ist doch mal endlich kein Plan da, ist doch super, dann schreiben wir doch jetzt nicht ein. Ne? Also da halt dann zu sagen, gut, da haben wir diese Freiheiten und da nutzen wir die auch, ja. Und das ist ja im Endeffekt Politik, Wirtschaftsunterricht, was die da machen. Die lernen total viel im Bereich Demokratie, Gestaltung. Das sind genau die Kompetenzen, die sie dort erwerben. Und ja, sie erlernen sie halt projektartig. Und zwar mit ihren Projekten, was sie so bewegt. Das ist ganz wichtig. Weil das ist das Gleiche wie bei Lehrern auch. Wenn die eine Idee haben, die sie selber bewegt, die sie unbedingt machen wollen, dann setzen die ja auch Kräfte frei, was Wahnsinn ist. Und wenn man das den Kindern und den Lehrkräften in der Schule irgendwie ermöglicht, dann ist da ganz viel Energie und es wird ganz, ganz viel möglich auf einmal.
Das heißt, die Lehrer sollen miteinander Projekte entwickeln, aber die Kinder damit in Ruhe lassen.
Die Projektideen, die Lehrer ja entwickeln, das sind dann zum Beispiel, wie wir müssen eine Projektwoche machen, wir in und um Pattensen, worauf haben die Kinder Lust, die können sich dann überall einwählen und dann mitgestalten an der Stelle, aber haben Freiheiten sozusagen in dem Bereich. Oder die Lehrer sagen, okay, wir müssen, Bundestagswahl geht nicht nur die 18-Jährigen was an, sondern alle. Wie können wir dazu Projekte miteinander machen, vielleicht auch jahrgangsübergreifend mit den Kindern zusammen? Worauf haben die Lust? Also da viel mehr die Partizipation reinzubekommen in die Köpfe von allen. Also dass das wichtig ist, dass die Kinder das mitgestalten. Ja. Mhm. Ja. Und die Schule auch wirklich, diese ganze, also auch die Atmosphäre in der Schule zu verändern. Also ich gebe jetzt mal ein anderes Beispiel mit eine Sozialpädagogin eingestellt, die baut gerade die Oase auf. Die Oase ist ein Raum, ein großer Raum. Ja, ist ein großer Raum.
Klingt schon gleich irgendwie als Ort, als könnte man sich da entspannen.
Richtig, und es ist ein wunderschöner Ort, wo ganz eine riesengroße Couchlandschaft drin ist, wo man sich entspannen kann. Da steht ein Flügel drin, wo man Musik machen kann. Da ist ein Malort drin tatsächlich. Also auch nach dem Prinzip für Kinder, die mal Konzentrationsschwierigkeiten haben. Da ist ein interkulturelles Elterncafé, da sind Sessel, wo auch Lehrer entspannen können. Also das ist ein ganz anderer Ort, den es so in Schule, also man sagt, man nimmt die Säulen der UNESCO, auch dieses Leben zu sein oder Leben lernen zusammenzuleben, auch solche Orte zu schaffen, die ganz anders sind. Wo man sich auch nochmal anders begegnen kann oder wo auch mal gemalt werden kann, ohne dass es eine Bewertung ist. Ne? Auch für Lehrer, also auch. Nicht nur für die Kinder, auch für die Lehrer.
Also die Lehrer gehen auch in den Malort?
Ja, neulich. Also ich glaube jetzt schon diese Woche, sagte meine Kollegin, sie hatte Freistunden, ist eine Stunde, sich ihre Noten mitgenommen. Sie hat 12 Jahre kein Klavier gespielt und hat wieder angefangen, Klavier zu spielen. Einfach, weil da ein schöner Ort ist, wo man hingehen kann. Und solche Orte halt auch zu schaffen, weil wir sind Ganztagsschulen, die Oberstufe ist bis 17 Uhr im Haus, also einfach diese Schule anders zu gestalten. Also ganz anders das zu denken. Und da arbeiten so viele Eltern mit und einmal die Woche kommen jetzt auch Senioren für ein paar Stunden, die auch was für die Kinder mit anbieten. Und das ist dann halt auch das ist halt was ganz anderes. Im schulischen Kontext, was da aber auch mit hingehört. Und das sowas macht ganz, 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 ganz viel und das strahlt auch in ganz viele Richtungen dann aus.
Ja, wenn ich so zuhöre, kriege ich das Gefühl, es ist so ein ganz lebendiger Organismus. Da geht's rein, da gehen die Leute raus, da kommen welche rein, dann bewegt man sich da drin, also sehr, sehr bewegt, sehr lebendig. Macht sich das in anderer Form auch noch bemerkbar? Also das sind ja immer so Sachen, wo man so, sagen wir mal, von außen so Kriterien mal sowas messen kann, wie Krankenstand oder Zensuren in Abschlussprüfungen oder gibt es da irgendwas, wo er sagt, da evaluieren wir auch und da gucken wir, dass wir sowas, sage ich mal, so Maßstäbe setzen. Man könnte ja auch einfach sagen, da kommen lauter glückliche Menschen raus. Super. Es gibt ja immer so dieses, ja, aber taugt es denn dann wirklich? So.
Ja, es ist ja ganz schwierig messbar. Also ich glaube, messbar ist es schon an dem Miteinander der Kinder und Eltern, also an der Atmosphäre insgesamt. Krankenstand, ich weiß, also ne, das haben wir jetzt tatsächlich so noch nicht erhoben bei den Lehrkräften, ob das jetzt viel oder wenig ist, kann ich tatsächlich nicht so beurteilen. Das muss man jetzt wirklich statistisch einfach mal auswerten, weiß ich nicht. Dann Abschlussprüfungen haben wir jetzt auch noch nicht, weil wir haben ja auch gerade erst angefangen. Also es dauert ja auch einfach, bis sich das so in der Fläche zeigt. Das ist, weiß nicht, nach wie vielen Jahren, weiß nicht, 10 Jahren könnte man vielleicht was wirklich da an der Stelle messen. Aber ich glaube, so diese Ebene der Schüler und Lehrer miteinander, also es, die eine Schülerin sagt auch bei der Abi-Rede, naja, und wenn es uns glücklich macht, Kastanienmännchen zu bauen, dann sollten wir das tun. Also das sind ja auch schon auch so Werte, die man dann mitgibt und sagt, ja, macht, also es ist wichtig, dass ihr das macht, was euch Spaß macht. Und wir bremsen nicht und sagen hier, nee, aber damit verdient man kein Geld oder das ist so verrückt, macht was Normales, sondern da schon auch wirklich sie zu begleiten. Ja, aber ich finde das ganz schwierig, im Bildungsbereich Sachen zu messen. Also ich glaube, wenn es da jetzt irgendwie eine Uni gäbe, die da den was Gutes gefunden hat, aber da scheiden sich ja wirklich die Geister. Wie ist das messbar? Also es kann ja nicht mit alten Sachen messbar sein, wenn man was Neues macht. Ne?
Also, das finde ich eine gute Aussage.
Ja. Also weiß jetzt nicht, ob sich da tatsächlich dann der Notenoutput verbessert. Keine Ahnung. Weil eigentlich ist es ja auch gar nicht das, wo wir gerade schwerpunktmäßig dran arbeiten, dass die besser die Aufgabentypen von Abschluss arbeiten können. Also das könnte man natürlich gezielt trainieren. Aber ja, das ist ja gar nicht das, wo wir gerade dran sind. Weil die Frage ist ja auch, wie sinnvoll ist denn das? Also, ja, wie gesagt, wenn man von den Kompetenzen, ja, wie misst man Potenzialentfaltung? Ja. Ja. Von daher, aber ich glaube, das ist etwas, worüber sich die Universitäten mal einen Kopf machen dürfen, wie man sowas misst.
Gut, das können wir jetzt mal abgeben an die Universität.
Ja, das finde ich. Die machen doch Evaluationen. Die können sich ja mal überlegen.
Gibt es jetzt irgendwas, wenn wir mal so langsam Richtung Ende schauen, gibt es was, wo du gerne, was wir noch gar nicht gestreift haben, wo du sagst, das würde ich aber gerne noch sagen, da würde ich auch gerne vielleicht noch was mitgeben für alle die, die jetzt zuhören oder die jetzt sich hier inspirieren lassen wollen, das würde ich gerne noch sagen.
Ja, ich glaube, dass uns allen klar sein muss, dass wir einen wahnsinnigen gesellschaftlichen Wandel vor uns haben, also generell in der Zukunft, also der ganze Bereich Klimawandel, Demokratie und Digitalisierung, das sind ja zwei, drei große Begriffe, aber wir stehen, glaube ich, gesellschaftlich an einem ganz entscheidenden Wendepunkt aus meiner Sicht und den gilt es jetzt zu gestalten und den können wir nicht mit dem gestalten, was wir bisher gemacht haben. Also ich glaube, das, was wir bisher gesellschaftlich machen, führt ja gerade dazu, dass es weiter auseinander geht, dass wir hinterherlaufen, dass wir nicht miteinander richtig es geschafft haben, vor Ort nachhaltig zu leben. Also, und ich glaube, dass wir anfangen müssen, den Kindern die Möglichkeiten zu geben, das zu entwickeln. Also wenn wir es schon selber nicht schaffen, das umzustellen, dann müssen wir zumindest den Kindern und Jugendlichen eine Möglichkeit geben, da nochmal ihre Ideen zu entwickeln und ihnen andere Kompetenzen mitzugeben, weil wir haben sie anscheinend nicht. Also wenn man sich anguckt, was weltweit passiert, sind die Erwachsenen gerade nicht in der Lage. Ich meine, Fridays for Future, da zeigt sich ja, und wenn man sich das anschaut, die Ideen sind konkret. Also jetzt da vorzuwerfen, die wüssten nicht, was sie da eigentlich wollten. Die wissen sehr genau, was sie da wollen und sie wissen auch sehr genau, warum sie das wollen. Und ich glaube, dass wir aus diesem Zustand des Ausharrens und nicht hingucken und passiert schon nichts, wird schon nicht so schlimm, endlich raus müssen ins Handeln. Und da halte ich die Bildungssysteme für entscheidend. Und die müssen sich jetzt einfach verändern. Und da wäre es toll, wenn einfach alle Mut haben, das zu tun endlich. Ne? Und nicht immer zu sagen, das geht nicht, weil, sondern zu sagen, das muss gehen, weil das gerade so ist auf der Welt. Und ja, alle diesen Veränderungszwang eigentlich, den wir mittlerweile haben, zu erkennen und da an ihren Stellen mitzuarbeiten. Ja, das ist, glaube ich, also das ist mir einfach wichtig, dass das alle irgendwie ja langsam verstehen, was gerade weltweit passiert. Ja.
Ja, danke für dieses Statement. Zum Schluss. Ich habe noch eine Frage. Oder na, vielleicht sind es auch eher zwei. Die erste, vielleicht ganz kurz. Kann man euch besuchen, um sich inspirieren zu lassen? Ihr wart ja auch an vielen Schulen.
Ja.
Ja?
Ja, ja, ja.
Dann kann man bei euch auch hospitieren kommen.
Mhm.
Super. Und das zweite ist, was sind eure Herausforderungen? Wo geht's jetzt? Was ist die, wo gehen denn die Lehrer auf Herausforderungen?
Die gehen nämlich ins Bogenschießen in Buller und Bühl. Ja, wirklich. Also wir haben jetzt auch Kooperationspartner. Wir hatten gestern tatsächlich einen Vortrag von jemandem. Es war einfach nur auch, nee, gestern war gleich vorgestern, einfach auf einer Dienstbesprechung hatte ich eine Stunde eingeplant, wo es ein Überraschungsvortrag war, wo einfach jemand erzählt hat, der von Aachen nach Patagonien mit dem Fahrrad gefahren ist. Auch was das, also raus aus der Komfortzone, ohne gleich in die Panikzone zu rennen, das ist so gerade unsere Herausforderung als Kollegium, zu sagen, okay, oh Gott, wenn ich das machen muss, kriege ich doch irgendwie Panik. Und da, ja, sich selber besser kennenzulernen, glaube ich, das ist gerade unsere Herausforderung, dass wir auf die Ebene kommen, selber zu merken, was macht das mit uns, diese Veränderung. Also ich glaube, das ist gerade so unsere Herausforderung. Und jetzt gehen ein paar erstmal Bogenschießen, das können sie ja auch noch nicht. Ja, halt solche Räume zu eröffnen, das ist gerade, glaube ich, so unsere Herausforderung. Und natürlich nicht stehen zu bleiben, sondern zu sagen, ja, wir haben schon wahnsinnig viel geschafft, das ist toll, aber auch auszuhalten, dass wir nicht fertig sein werden, sondern ich habe immer dieses Bild gebaut mit den Nomaden. Also es wird nicht mehr gehen, sesshaft zu sein, ja, sondern halt zu gucken, okay, was nehmen wir mit, was bleibt da, was ändert sich auch an Rahmenbedingungen, also flexibler zu sein als System. Das ist, glaube ich, jetzt die große Herausforderung, diese Haltung und dieser Umgang mit Ungewissheit gut selber zu meistern, das ist, glaube ich, die Herausforderung gerade. Ja.
Ja, dann wünsche ich dafür das beste Gelingen, dass die Herausforderung nicht zu einer Überforderung wird, sondern
richtig, da muss man aufpassen.
Treten aus der Komfortzone und Lernen hat ja immer was damit zu tun, dass man in was Neues geht, da ist auch immer Angst dabei, sonst passiert ja nichts. Ne?
So. Richtig, genau, ja.
Raus aus der Komfortzone. Dafür wünsche ich euch alles Gute und ja, vielen Dank für dieses Interview, für diese Inspiration und ja.
Ja, danke schön.